Viele von euch kennen das jetzt bestimmt. Aussagen wie, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Oder, woher kommen Sie eigentlich? Sie schauen so exotisch aus. Nein, aber woher kommen Sie wirklich? Und sind Ihre Haare echt? Ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin waschechte Wienerin. Das behaupte ich zumindest. Viele sehen das nicht so. Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Und in einer neuen Folge von Deutsche Sprache, schwere Sprache begrüße ich Goran Bugaric. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Normalerweise würde ich dich jetzt begrüßen, weil wir noch am Vormittag sind. Dobro jutro.
Ah, das ist sehr gut, ja.
Verstehst du das?
Dobro jutro.
Goran, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet die Geschichte zu deinem Vornamen?
Naja, die ist komplett uninspirierend, weil ich bin in 80er geboren und in damaligen Jugoslawien war das so, wenn du Geschwister hast, man hat oder viele Eltern haben sehr ähnliche Namen. Das heißt, bei meinem Bruder, der älter ist, haben sie sich schon Gedanken gemacht, weil der heißt Zoran. Und dann kam ich auf der Welt und dann plötzlich hat sich keiner mehr Gedanken gemacht, sondern sie haben nur eine Buchstabe ausgetauscht und dann wurde ich Goran. Und das habe ich meinen Eltern ziemlich lange übel genommen. Mhm. Aber es ist halt so. Ich habe meine Mama gefragt, wie würde ich heißen, wäre ich ein Mädchen? Sie hat gemeint, natürlich Sorana.
Nein!
Das heißt, mein Name ist halt entstanden, weil ich einen älteren Bruder hatte.
Ah, interessant. Ja. Also darauf schaut man auch?
Ja, weil es gab zur Zeit so zum Beispiel Ivan, Ivana, Alexander, Alexandra, Dejan, Dejana, Liljana, Biljana, so immer so ähnliche Namen. Das war so Trend damals, keine Ahnung, ich fand es eigentlich nicht so toll, aber ja. Lustigerweise ist Gora ohne N auf Serbokroatisch oder B heißt, Berg, was auch jetzt nicht wirklich stimmt, weil eigentlich ist mein Brüder größer oder höher als ich und ich bin eher der Kleinere, aber ja.
Aber Crnogora.
Crnogora, genau.
Crnogora, das ist
Schwarzer Berg.
Das heißt Montenegro.
Genau, genau.
Ah, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Okay, cool. Sag mal, was machst du eigentlich beruflich?
Beruflich? Ich bin ein Modedesigner und Schneidermeister. Das heißt, ich bin sozusagen ein Modedesigner, der alles alleine macht und machen kann.
Ah, okay.
Genau. Und ich habe ein Atelier, ein Gemeinschaftsatelier Schnittbogen. Und mein Label Bugaric habe ich seit Oktober 2012.
2012, okay. Jetzt gehen wir mal zurück in deine Kindheit. Wo bist du geboren, wo aufgewachsen, wie aufgewachsen und warum bist du in Wien gelandet?
Ja, ich bin geboren 83 eben in Bor. Das ist Ostserbien. Es ist eine Bergwerkstatt. Wir haben Kupfer und Gold. Und natürlich ist Luft dementsprechend auch nicht wirklich sauber. Es ist, damals war Stadt größer natürlich. Vor dem Krieg hatten wir circa 50.000 Einwohner. Und dadurch, dass es Bergwerk war, war es schon bunt gemischt im Sinne, es waren Slowener da, Kroaten, Bosnier, Serben von Südserbien, Mazedonien, es war schon ein bisschen gemischt. Und ich gehöre auch einer Minderheit, Walachen. Und ja, so bin ich dann dort geboren. Und es war, ja, Kindheit war interessant, dann kam aber leider Krieg und dann war es natürlich für uns alle am Balkan ein bisschen schwierig. War sehr grau, aber meine Kindheit bis zum Krieg war ziemlich schön und ich hatte Glück, dass ich meine sehr, sehr, sehr liebevolle Oma hatte, meine Oma Nada. Nada heißt auf Deutsch übersetzt Hoffnung, lustigerweise.
Okay.
Und sie war toll. Sie hat sich sehr früh scheiden lassen und hat meine Mama und meine Tante eine Zeit alleine erzogen. Dann hat sie wieder geheiratet und sie hat dann in dieser Zeit, um sich zu unterstützen, angefangen zu nähen. Und hat dann Weißstickerei und generell als Schneiderin gearbeitet auch. und hat alles für meine Mama und meine Tante genäht. Und wo ich dann so 5, 6, 7 Jahre alt war, wollte ich immer mit Puppen spielen. Und meine Mama hat mir auch das erlaubt und Barbie-Puppen auch gekauft. Und meine Oma hat mir dann beigebracht, wie ich die Röcke, Hosen und Kleider für Barbies schneidere. Und sie hat mir mit ihren... Es war für mich faszinierend, sie ihr zuzuschauen beim Nähen. Und so habe ich mich in die Mode verliebt.
Also quasi kannst du dich bei deiner Oma bedanken.
Genau, genau. Die Oma war, sie war super. Sie war so liebevoll. Sie hat mir viel beigebracht, aber auch eben Nähen. Und es waren immer so Reststoffe und dann von denen, ich habe mir was ausgesucht und dann habe ich für Barbies was genäht und das Schwierigste war die Hose. Da hat auch meine Tante mal geholfen.
Warum? Aber, was war bei der Hose?
Rock ist einfach ein Tüchlein wie ein Schlauch oder ein Weiterrock und das und beim Hose hast du halt den Schritt und dann musst du halt die Hosenbeine machen. Das war
ich habe keine Ahnung.
Macht ja nichts, du kannst so viel andere
Dinge. Ja. Ah, interessant. Okay, und wo war das? War das damals im ehemaligen Jugoslawien?
Genau,
oder?
Genau, das war in Bor. Übrigens, Bor ist, mein Freund nennt Bor Mordor, weil.
Aha, warum?
Weil wir einfach, es ist tatsächlich so, dass der ganze Bergwerk, das Loch, wo das ausgegraben wird, ist wirklich im Zentrum und dann ist die Stadt rundherum. Es ist jetzt nicht so weit weg. Und das ist irrsinnig spannend, lustig, makaber, keine Ahnung. Und deswegen nennt mein Freund das Mordor, so wie Herr der Ringe. Und wo ich klein war, dachte ich, es ist Ende der Welt bei uns, weil du gehst nach dem Zentrum noch, keine Ahnung, 100 Meter und da ist dieses Riesenloch. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin am Ende der Welt.
Ach so.
Ja. Dann habe ich Geografie in der Schule gekriegt und wusste, ich bin nicht am Ende der Welt.
Welch ein Glück. Das wäre ja schade, oder?
Ja.
Ah, interessant. Und dann hast du, du warst auch in der Schule oder bist du in Österreich erst in die Schule gegangen? Oder wie war das?
Ich war in der Schule dort. Und mit 14 musste ich mich entscheiden, was ich mache. Und ich wollte unbedingt, ich wollte schon seit 5, 6 Jahre alt, von so jungen Alter schon Designer werden. Und mit 14 habe ich entschieden, ich will in eine Modeschule. Nur bei uns, dadurch, dass es Bergwerkstadt ist, es gab Gymnasium, es gab Wirtschaftsschule und irgendwas mit Bergwerk. Und da habe ich gedacht, das will ich nicht, ich will in der Modeschule. Und dann war die Frage, wohin? Weil es gab natürlich in Belgrad, Novi Sad, Niš, Leskovac, aber nicht bei uns. Und dann bin ich so in Leskovac, Südserbien, gelandet, in ein Internat. Und ich war ein bisschen verwöhnt, weil ich war jetzt schon der jüngste Enkelkind bei meiner lieben Oma. Und sie hat alles getan für mich. Und dann musste ich plötzlich mit 14 ausziehen und in ein Internat wohnen. Aber die Liebe zur Mode war stärker. Und dann bin ich tatsächlich dort 4 Jahre lang geblieben und habe Matura gemacht. Ja.
Cool. Okay. Ja. Was lernt man also abseits jetzt von den Hauptfächern, also so Nähen und Schneiden und das Ganze konntest du ja schon, aber was war für dich dann neu?
Naja, ich konnte schon, aber nicht so gut. Das heißt, für mich war es sehr, sehr spannend und wichtig, Schnittzeichnen zu lernen, sozusagen wie man Schnitte macht. Und das haben wir in der Schule gemacht. Dann habe ich gelernt, Modezeichnungen zu machen, weil meine Zeichnungen waren immer so kurz und klein und ohne Kopf. Und dann lernt man Textiltechnologie, das heißt Materialkunde, welche Stoffe es gibt, wie sie alle heißen, was sind die Eigenschaften eines Stoffes. Ja, und das war für mich eine ganz andere Welt, weil plötzlich war alles so professionell und die Fachsprache und die Lehrerinnen waren irrsinnig nett und lieb und haben sich wirklich auch um uns gekümmert.
Und dann?
Und dann kam Matura, dann habe ich maturiert und dann habe ich schon in der Modeschule in Leiskurz mich erkundigt, was will ich danach machen und ich und meine beste Freundin damalige haben entschieden, Paris oder Mailand und dann haben wir verschiedene Schulen oder Unis angeschrieben und wir haben sogar über französische Botschaft, es war wirklich aufwendig, aber wir haben das alles gemacht und dann haben wir gedacht, ja, ESMOD Paris oder in Mailand war ein Uni, ich kann mich aber jetzt nicht mehr erinnern, wie das geheißen hat. Und dann haben wir Applikationsformel gekriegt, nur das war so teuer und es war eben 2002, es war zuerst war Krieg in Bosnien, Kroatien, dann war Kosovo, dann war Bombardierung. Aha. Das heißt, alle waren fertig. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, Paris oder ich sterbe. Und dann hat Mama gesagt, okay, naja, wir könnten schon die Wohnung verkaufen, aber das wird für ein Jahr reichen wahrscheinlich, aber nicht mehr. Was machen wir danach? Weil was ist, wenn ich dorthin bin und nicht absolvieren kann? Und dann habe ich entschieden, nein, ich bleibe bei meiner Oma und wir passen auf die Kühe auf und ich werde am Bauernhof sein und ich will nichts mehr machen.
What?
Und dann hat eine Freundin von mir, die hat damals in Wien Medizin studiert, ihre jüngere Schwester ist genauso alt wie ich und ich habe gemeint, hey, aber komm nach Wien. Und ich war so, wieso nach Wien? Was soll ich? Ich kann nicht Deutsch. Wien ist keine Modestadt. Keine Ahnung. Da, ich meine, 2002.
Ja.
Und es war einfach gar nicht auf mein Radar. Und ich dachte, nee, was soll ich in Wien? Und sie hat gemeint, na komm, du lernst die Sprache. Es gibt die Angewandte gibt's. Du könntest dort dann die Mode studieren. Und dann habe ich gedacht, na ja, okay. Meine Mama war auch so, bitte, du kannst jetzt nicht aufhören, du warst so gut in der Schule. Ich war der beste Schüler in der ganzen Schule. Just saying. Und deswegen fand meine Mama schade, dass ich jetzt nicht weitermache. Und so bin ich zufällig eigentlich nach Wien gelandet. Und ich habe es am Anfang ziemlich gehasst.
Warum?
Weil es einfach, eben, ich konnte die Sprache nicht. Ich war ziemlich einsam, weil die zwei Freundinnen haben immer so viel zu tun gehabt. Und ich war permanent alleine. Ich habe ganz schier gewohnt. In einem Zimmer ohne Heizung und alles war grau. Ich kam auch Ende Oktober. Und ja, irgendwie habe ich mich nicht wohl gefühlt. Erst wo der Deutschkurs angefangen hat, da habe ich dann Freundinnen kennengelernt. Wir sind noch immer jetzt befreundet, 21 Jahre danach.
Wie war es, als du angefangen hast mit dem Deutschunterricht für dich?
Naja, am Anfang war es so schwierig, weil ich so gerne rede und viel rede. Verdanke ich meiner Mama, weil sie ist auch so eine Plaudertasche. Und für mich war es frustrierend, irgendwo zu sein und nicht zu verstehen und auch nichts sagen zu können. Und ich habe schon Englisch gekonnt und Walachisch, aber ich kam nicht wirklich weiter. Und für mich war Deutsch, ich finde es lustig, weil bevor ich angefangen habe, die Sprache zu lernen, fand ich es gar nicht schön, eigentlich nicht melodisch. Und dann, wo der Deutschkurs angefangen hat, obwohl ich Mathematik nicht mag, lustigerweise, fand ich die deutsche Sprache so wie Mathematik mit den Formeln und das hat mir super gefallen. Und es gab Wörter für alles. Und ich war so, oh mein Gott, sie benennen alles. Und es ist so technisch und es ist so präzise irgendwie. Und dann habe ich mich immer mehr, je mehr ich konnte, habe ich mich immer mehr verliebt in die Sprache. Und dann kann mich erinnern, wir haben gelernt, wie man was ausspricht am Anfang. Und dann habe ich immer sonntags irgendwelche Zeitungen genommen und habe laut gelesen. Ich habe nie verstanden, was ich lese, aber ich habe laut gelesen, weil ich dachte, ich muss üben und ich muss auch meine Stimme hören, wenn ich Deutsch spreche.
Das ist sehr gut, dass du das sagst, das stimmt. Ja. Mhm.
Und so habe ich dann mich doch in Deutsch verliebt. Und ja, ich finde es, eben, wenn man es nicht kennt, ich glaube, das ist auch geschichtlich schon vorbelastet. Es gibt Sprachen, die einfach nicht beliebt sind. Und Deutsch ist wirklich keine beliebte Sprache. Aber, wie gesagt, es ist eine super präzise Sprache und ich mag eigentlich Deutsch.
Wie war es dann für dich, nachdem du die Leute plötzlich verstanden hast? Was war das für ein Gefühl bei dir?
Zuerst war Verwirrung, weil du lernst Hochdeutsch und dann gehst du auf der Straße und dann reden sie plötzlich irgendwas, was du nicht verstehst. Und ich dachte, wieso zahle ich diesen Kurs, wenn ich die Leute auf der Straße nicht verstehe? Weil plötzlich sagen sie, keine Ahnung, sie wollen Obi und Aufi und und ich denke, was ist das? Aber eben, sobald man das auch gecheckt hat, es war super befreiend. Es war auch, für mich ist die Sprache eine Macht, weil du einfach dann nicht mehr so ausgeliefert bist. Du bist nicht abhängig von anderen. Es muss dir niemand was übersetzen. Du weißt nicht, ob die Leute genau den Sinn verstehen, um zu übersetzen. Und für mich war es immer wichtig, ich will für mich da sein und mich immer ausdrücken können. Alles ausdrücken können. Meine Freude, meine Trauer, meine rebellische Seite. Wenn ich irgendwas unrecht finde, fand ich sehr wichtig, dass ich dann auf Deutsch das auch sagen kann. weil eben die Sprache ist schon eine Macht. Und je mehr Sprachen du kannst, finde ich, ist es immer schöner, weil du verstehst dich plötzlich mit so vielen Menschen. Und ja, es ist verbindend.
Warst du dann auch an der Angewandten oder hast du es sausen lassen?
Das war sehr kurz Ausflug zur Angewandte, weil ich war dort und ein Assistent hat gemeint, ich zeichne sehr schön, aber mein Stil ist furchtbar. Und ich soll gar nicht mich bewerben. Und dann war ich natürlich zu Boden zerstört. Mhm. Und dann hatte ich natürlich, so wie jeder Ausländer, im Restaurant gearbeitet, Teller gewaschen, irgendwelche Zetteln verteilt, keine Ahnung, alles Mögliche gemacht. Und nach so circa 1,5 Jahren, wo ich dann auch Deutsch gelernt habe, dachte ich, ich muss jetzt irgendwas wieder mit Mode machen oder ich fahre zurück nach Serbien, weil es gibt keinen Sinn. Mhm. Und da war so ein regnerischer Tag und ich hatte irgendwelche Zettel verteilt. Und damals war es so, jedes Haus hat 4 Stockwerke, 8 Wohnungen und an jeder Wohnung war keine Reklame. Und von mir haben alle Reklamen gekriegt, weil ich war so, wenn ich schon im 4. Stock bin, Schatzi, du kriegst deine Reklame. Und dann war irgendwo in der Ledragasse war so ein Modeatelier und ich bin einfach reingestürzt und habe gesagt, ich kann nicht mehr diese Zettel verteilen. Mhm. Ich will nähen. Und die Dame war so, die Barbara war so, oh mein Gott, wer bist du? Was? Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich will nähen, ich habe Schule gemacht, kann ich bei Ihnen anfangen? Und die war so, okay, was kannst du nähen? Und ich so, naja, schon alles gelernt, ich weiß nicht. Und sie hat gemeint, na komm am Montag. Und so habe ich mir meinen ersten Job in der Mode.
Und das war wo?
In der Ledragasse, Atelier Nemeth. Das war meine erste Chefitza.
Chefitza. Aha, und wie lange warst du dort?
Bei Barbara war ich, wie lange war ich? 1,5 Jahre. Und dann bin ich gewechselt, dann bin ich zu Karin, 300 Meter weiter in der Strozzigasse, in Atelier KD. Und da war ich sehr lange. Da habe ich, auch während ich meine Meisterschule und Meisterprüfung gemacht habe, war ich auch bei Karin. Da war ich 7 Jahre. Mhm. Und nachdem ich gekündigt habe, habe ich mich selbstständig, oder besser gesagt, ich habe gekündigt, um mich selbstständig zu machen.
Okay, wie schafft man es? Weil du ja gesagt hast, Wien ist jetzt nicht so eine Modestadt, da anfangs, wie du gekommen bist. Wie schafft man es, dann sich wirklich selbstständig zu machen und seinem Traum, in deinem Fall der Mode, nachzugehen?
Naja, wahrscheinlich dank serbischer Dickköpfigkeit. Und es war so, oder ich mache das oder ich sterbe. Es gibt keine Option. Es ist nichts. Und auch wenn ich...
Drama.
Drama. Nur, wenn ich nur für eine Person nähe, dann ist das schon okay. Mhm. Nein, aber naja, ich weiß es nicht. Ich sage immer, das ist das Einzige, was ich machen kann. Und das war für mich so vorbestimmt, dass ich alles gemacht habe, was in meiner Macht war, um das tatsächlich auch zu machen. Und natürlich war es schwierig, weil meine Eltern waren... Ich war alleine da. Ich hatte keine finanzielle Unterstützung. Ich hatte keine reichen Lovers oder Freunde. Das heißt, ich bin wirklich ein Working-Class-Designer. Aber alles, was in meiner Macht war, und das war, ich kann arbeiten, ich kann lernen, ich kann mich bemühen. Und das habe ich alles eingesetzt, um mich selbstständig zu machen.
Und der Wille war da?
Ohne Wille. Ich meine, man kann immer aufgeben. Mhm. Das war für mich immer so... Ich kann immer aufgeben, ich habe ein Zuhause in Serbien, ich habe dort meine Familie, dort kann ich immer zurück. Mhm. Aber es war immer so, aber ja, was mache ich? Ich will was machen, ich will mich ausdrücken als Designer, ich will meine Stimme haben und ich will das die Welt zeigen und dann ist, ja.
Aber doch ein super geiler Name, Bugaric.
Ja, das ist halt der Name. Es klingt wie Bulgari, gibt es eine Marke. Und das ist alle, viele denken, dass ich das irgendwie kopiert habe oder so, aber es ist tatsächlich mein Nachname und ich habe es einfach benutzt.
Ich habe ja auch, wie ich dich das erste Mal gesehen habe und den Namen gelesen, habe ich immer gedacht, okay, ich kenne Bulgari.
Ja.
Und dann sehe ich plötzlich Bugaric und ich denke mir, hey, eigentlich ein urcooler Name. Ich dachte, es ist ein Künstlername, bis ich dann rausgefunden habe, dass du wirklich so heißt.
Naja, die Option war, oder ich mache mir einen Künstlername, weil es so ähnlich ist.
Ja.
Oder ich bleibe, und dann habe ich tatsächlich auch mit einer Freundin, die Recht studiert hat, gesprochen, was machen wir jetzt, weil ich heiße wirklich so, soll ich dabei bleiben? Aber das war auch dieser serbische Stolz, weil ich dachte, weißt du, alle können alles aussprechen, aber mit Deutsch ist ein bisschen schwierig. Wie spricht man das aus? Und ich dachte, naja, jetzt werde ich euch beibringen, wie man das ausspricht.
Ja.
Wenn man Yoshi Yamamoto aussprechen kann, kann man auch Bugaric aussprechen.
Definitiv, der Meinung bin ich auch. Wen kleidest du denn eigentlich ein?
Unterschiedliche Leute. Ich bin sehr dankbar, dass ich an meinem Weg eigentlich so viele unterschiedliche Leute, Künstlerinnen, Menschen generell kennengelernt habe, die mich auch bereichert haben und die meine Gedankenwelt erweitert haben. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich so vielfältige Kundinnen habe. Das heißt, es sind nicht nur Frauen, es sind auch Transgender-Personen, es sind Non-Binary, es sind Queer-Personen. Das heißt, ich kleide jeden eigentlich ein. Und das war auch mir immer wichtig, dass egal wie Menschen sich fühlen oder identifizieren, dass sie bei mir im Atelier so sein können, wie sie sind. Und keine Ahnung, ich habe Musen, die Make-up-Artists sind oder Performance-Künstlerinnen sind oder Opern-Diven sind. Mhm. Es ist wirklich ein breites Spektrum.
Das ist jetzt interessant.
Ich meine, du hast auch ein Kleid von mir getragen.
Das war das Schönste, was ich, glaube ich, jemals getragen habe, obwohl Gelb jetzt nicht meine Farbe ist, aber es hat jeder hat gemeint, es steht dir sehr gut.
Vielen ja, und Dank. Ich habe dein Foto gezeigt und alle haben gemeint, oh mein Gott, die Farbe passt dir.
Ja,
jetzt hast du also, auch was Neues.
Ja, definitiv. Aber Goran, weil du das vorhin gesagt hast, das ist jetzt interessant. Macht man also einen Unterschied in der Mode zwischen, also wen du einkleidest, ob das jetzt Queers sind oder jetzt unter Anführungszeichen normale?
Auf normale kommen wir zurück.
Nein, aber es würde mich interessieren, macht man da so einen Unterschied?
Man macht kein, ich muss sagen, man macht Unterschied, indem man viele Menschen ausschließt. Ich muss auch das bisschen zurückspulen. In den 90er Jahren bei uns, ich war glücklich, dass bei uns kein Krieg war. Es war nicht so schlimm wie in Bosnien und Kroatien. Das heißt, ich habe Freunde, die das erlebt haben und das war furchtbar. Bei mir in Ostserbien, dadurch, dass wir weit weg sind, auch von der Grenze mit Bosnien, was halt ruhig, aber wir hatten diesen Embargo und es war nichts. Und wenn ich an 90er denke, ist in der Welt war, die Kultur ist geblüht und es gab Popkultur und die Teenager waren reisen und es gab Boybands und es gab Spice Girls und Madonna war in ihren Zenit. Und bei uns in Serbien, wenn ich an die Zeit denke, war alles grau. Und für mich war diese Modewelt einfach die Welt, die bunt ist, aber bunt mit Farben, aber auch mit Menschen. Und ich habe gedacht, es muss eine Welt geben, wo jeder so sein kann, wie der oder sie ist. Dadurch, dass ich auch homosexuell bin, habe ich mir auch gewünscht, ein Safe Space, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin, wo ich mich nicht fürchten muss, wo ich mich nicht verstecken muss. Und das hat das bewirkt, dass ich, sobald ich designen konnte, einfach alles eingesetzt habe, dass ich mit Menschen arbeite, die verschiedene Backgrounds haben, die verschiedene Hautfarben haben, Geschlechtsidentität. Es war mir alles egal, sobald wir zusammen konnten. Und jeder war willkommen und es bleibt auch so. Und das war eher für mich wichtig. Aber man macht es jetzt nicht so, es ist kein Plan, es ist einfach, wer ich bin. Und das habe ich jetzt einfach in meine Mode transportiert. Oder ich versuche es halt. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich.
Ich habe ein paar Kleider gesehen, wo ich mir gedacht habe, puh, gewagt, also das mit den Nippeln, also mit den Steinen auf diesem Kleid, also vorne bei den Nippeln, habe ich mir gedacht, ist jetzt nicht so wirklich meins, aber was drückt zum Beispiel dieses Kleid aus?
Naja, dieses Kleid, ich bin groß geworden mit starken Frauen. Meine Urgroßmutter war eine starke Frau, meine Großmutter war starke Frau. Sie hat sich scheiden lassen, sie hat abgetrieben, sie hat alle Freiheiten gehabt. Und für mich war es so selbstverständlich, dass jede Frau auf dieser Welt alles machen kann. Und meine Oma hat gearbeitet, meine Mama hat gearbeitet. Und für mich war das so ganz normal, dass die Frauen Karriere haben, arbeiten, Auto fahren und eben. Und das ist für mich auch die Inspiration. So sehe ich die Frau auch. Und ich finde es irrsinnig schade, dass die Frauen immer diskriminiert werden und dass sie noch immer, obwohl wir in 2023 sind, trotzdem weniger verdienen, weniger Wertschätzung kriegen, egal, ihre Wahlen immer so rechtfertigen müssen, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie Karriere machen, wieso sind keine Mütter? Wenn sie Mütter sind, wieso sind sie nur Mütter? Eine Frau kann es nie recht machen. Und für mich war es so, ich will Frauen repräsentieren und ankleiden, die selbstbestimmend sind. Mhm. Die einfach sagen, das bin ich und ich bin so und es ist mir komplett egal, was ihr drüber denkt. Und das ist für mich einfach die größte Freiheit. Und diese Nippelkleider waren so, ich verstehe diese Paranoia um Frauenkörper nicht. Wir sind alle, die Brüste ernähren uns als Babys. Und ich verstehe nicht, was so verstörend ist, wenn eine Frau ihre Brüste zeigt. Freiwillig. Wir müssen jetzt nicht noch Frauen noch extra sexualisieren, aber wenn eine Frau, ich bin im 80er, kann ich mich erinnern, wo wir eben in Montenegro im Sommer waren, meine Mama hat oft oben ohne am Strand gelegen und auch ihre Freundin, und das war einfach kein Thema, weil es war einfach wurscht. Ich meine, es war, ja, sie wollte keine
Bikini-Abdrücke.
Und jetzt, und dann, ich weiß nicht, irgendwann einmal sind wir Brüder geworden und jetzt ist das immer so ein Thema. Ich verstehe es auch, weil jetzt hat jeder Handy, aber das ist auch so, dass man sich immer beobachtet fühlt, oder Frau, und dass die Frauen dann nicht wollen, dass irgendjemand sie plötzlich fotografiert, was natürlich stimmt. Aber diese Nippelkleider waren für mich, okay, ich besticke die Nippel, ich mache sie sichtbar, die sind jetzt nicht richtige Nippel, aber die sind da und ich will gegen Zensur, gegen Frauen einfach kämpfen.
Also du setzt in deiner Mode auch Zeichen.
Genau, weil ich liebe starke Frauen und ich finde, es gibt nichts, was eine Frau auf dieser Welt nicht machen kann. Und ich finde, Frauen sind viel stärker als wir Männer. Und das zeigt sich jedes Mal, wenn wir krank sind.
Jetzt hat sich das Bild in der Mode ja sehr verändert. Früher war es diese Skinny Models und du hattest auf dem Laufsteg immer nur solche Frauen gesehen. Ich meine, zum Beispiel Kate Moss war ja auch so ein typisches Beispiel dafür. Sie war extremst schlank. Ich meine, für ein Model auf dem Laufsteg auch zu klein. Aber man hat immer nur diese androgynen, unter Anführungszeichen, Typen eine Zeit lang gesehen. Also es war wirklich sehr skinny. Wenn man sich jetzt die Modelwelt anschaut, dann ist es irgendwie, geht schon in Richtung, also eigentlich in alle Richtungen. Du hast unterschiedliche Körper, du bist jetzt nicht mehr dieser Skinny-Typ. Was hat sich eigentlich im Laufe der Zeit da verändert, auch jetzt von der Mode her?
Naja, ich persönlich finde, es hat sich stark verändert, seit wir soziale Medien haben. Weil früher hattest du einfach Modestädte, Modemetropolen wie Paris, New York, London, Mailand, eventuell Tokio, und sie haben die Modetrends diktiert. Das heißt, du hast Printmedias gehabt, Vogue und die Magazine, die sehr viel Budget haben. Und die waren natürlich, die hatten eine gewisse Ästhetik. Und über Jahrzehnte waren nur schlanke Frauen einfach als Ideal dargestellt. Und das war nicht nur in der Mode, sondern generell in den Medien. Auch die Schauspielerinnen, sobald sie 40 waren, mussten sie die Leute nicht mehr, was sollen sie jetzt spielen? Eventuell eine Hexe, was eigentlich traurig ist. Und diese Ästhetik hat sich sehr lange gehalten. Ich finde sie auch sehr elitär. Es ist dieses blonde, schlanke Mädchen mit langen Beinen und blauen Augen. Natürlich gab es Diversität. Natürlich gab es Naomi Campbell, aber dann gab es nur Naomi Campbell.
Ich wollte gerade sagen,
es gab's war immer nur so sie. Diversität, was so limitiert. Wir können ein schwarzes Mädchen haben, wir können ein asiatisches, aber wir können jetzt nicht mehrere. Und soziale Medien haben, finde ich, die Mode demokratisiert, weil sie haben, die Leute haben dann einfach gezeigt, was sie machen. Und dann bist du eingestiegen im Instagram und hast gesagt, ah, schau diese, keine Ahnung, Designerin in Mexiko oder in Türkei oder in USA oder in England. Sie machen plötzlich Wäsche, Unterwäsche für curvy Frauen, für Frauen mit viel Brust, wo du weißt, es ist schwierig, wenn die Frauen mehr Brust haben, passende Unterwäsche oder generell Mode zu finden. Und das hat dann dezentralisiert, diese Ästhetik, finde ich. Und dann haben die Leute gesagt, hey, natürlich können wir das machen, was ihr macht, immer dünne Mädchen nehmen, aber wir können es auch anders machen. Und ich glaube, das war dann der Druck, dass immer mehr Inklusion gemacht wurde. Ich meine, viele Labels machen es nur zwecksmäßig, weil sie haben 80 Models und dann gibt es 2 Plus Size und keine Ahnung, sie machen es einfach. Es ist nicht wirklich, es ist nur reines Marketing und ja, sie wissen, sie werden es dann ein bisschen mehr verkaufen, aber im Grunde genommen müssen sie es machen und es ist nicht wirklich die Wille da. Und es gibt dann aber auch Designer, die sagen, hey, ich mache das, weil ich das unbedingt will. Ich will zeigen, dass die Frauen in Größe 42, 44, 46 auch sexy und schön und attraktiv sein können und dass jeder Körper eigentlich hübsch ist und spannend ist. Ja.
Cool. Also wirklich etwas, wo man vielleicht eine Zeit lang nicht damit gerechnet hätte. Ja, weil du jetzt ja schon gesagt hast, Und das Ganze hat sich auch durch die sozialen Medien verändert. Also man hat ja eine Zeit lang wirklich immer nur das gleiche Bild gehabt. Jetzt ist es auch ein bisschen divers und natürlich auch mit der Mode hat sich auch sehr viel getan, wie zum Beispiel dein Kleid, was ich bei dir im Atelier gesehen habe. Was ist denn eigentlich so dein größter Wunsch oder deine Vision? Was würdest du gerne mal in Zukunft machen?
Naja, ich habe mir letzte 2 Jahre schon ein paar Wünsche erfüllt. Ich war in New York bei Fashion Week, ich war auch in Paris. Mhm. Es waren natürlich Flying Solo Fashion Shows, das heißt, es war ein Kombinat, wo wir 50 oder sogar mehr Designerinnen aus der ganzen Welt, die independent sind, unabhängig sind, gezeigt haben. Das heißt, das waren immer sehr kleine Kollektionen. Und für die Zukunft, ich weiß es nicht. Ich denke mir, ich will einfach gesund bleiben und immer in der Lage sein, meine Mode selbst zu machen und zu präsentieren und ja, vielleicht ein breiteres Publikum sozusagen erreichen. Mhm. Aber es ist so witzig, weil es verändert sich. Ich kann mich erinnern, wo ich Mitte 20 war, ich habe immer gesagt, oh mein Gott, ich will ein Creative Director von einem großen Haus sein, der erste Serbe oder der erste, was weiß ich. Irgendwie, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Mhm. Es ist halt, man wird erwachsen und man denkt, na, es passt schon so. Man muss auch dankbar sein. Ich finde, viele Leute sind einfach immer so, das muss ich machen, ich muss gar nichts mehr machen. Mhm. Indem mir alles, was kommt, ich bin offen, ich bin bereit, ich bin da. Mhm. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich alles, was ich gemacht habe, erreicht habe, weil das habe ich wirklich alleine gemacht.
Du hast es ja schon öfters erwähnt, du bist Vlachisch. Es ist ja eine Minderheit in Serbien, das weiß ich von meiner Freundin. Wie bist du damit aufgewachsen? Also war das irgendwie so ein Schamgefühl, wo du gesagt hast, na, ich spreche jetzt nicht öffentlich Vlachisch oder ich sag nicht, dass ich Vlache bin?
Naja, ich hatte Glück, dass meine Mama mir beigebracht hat, ich soll stolz sein auf das, dass ich Vlachisch bin und dass ich die Sprache kenne. Aber generell in Serbien, ich glaube schon, dass, ich meine, die Kinder wurden schon ausgelacht und es war jetzt nicht so, ja, wir wurden jetzt nicht diskriminiert. Also es war keine Unterdrückung, aber es war schon ein bisschen mit so einem Lächeln und ein bisschen ironisch gemeint und ja, ich meine, viele haben sich schon dabei nicht wohlgefühlt und haben aufgehört, die Sprache zu sprechen. Oder wir haben uns dann im Schulhof sicher nicht auf Vlachisch unterhalten. Aber ich habe es trotzdem weiterhin benutzt, weil ich dachte, ich mag Sprachen und für mich war es so, naja, wenn ich irgendwann einmal in Rumänien bin, kann ich mich verständigen. Mhm. Ja, so habe ich doch die Sprache gelernt. Ich hatte aber sie sehr lange jetzt nicht benutzt und lustigerweise, in der letzten Zeit habe ich wieder noch ein paar Freundinnen kennengelernt, zum Beispiel Malarina und meine Steffi Stankovic. Aha. Und wir haben wieder angefangen, ein bisschen Walachisch zu reden, weil ich habe auch einiges vergessen, dadurch, dass ich sehr lange jetzt in Wien nicht reden konnte. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich es auch immer wieder benutzen kann.
Wenn man Serbisch spricht, würde man euch verstehen?
Nein. Also, das ist ganz anders, weil Serbisch ist eine slawische Sprache und Walachisch gehört zu romanischen Sprachen. Das heißt, man könnte Spanisch oder Italienisch verstehen. Das ist ähnlicher.
Wenn ich Rumänisch spreche, dann würde ich dich verstehen, oder?
Genau.
Ah, interessant.
Und noch lustiger ist, dass die aus Moldawien, die verstehen uns noch besser. Und wenn ich mit Rumänern spreche, ich habe eine sehr liebe Freundin Michelle. Mhm. Sie war bei uns im Schnittbogen ein Lehrling und wir hatten, sie kommt aus Rumänien und sie hat immer gesagt, sie findet es sehr süß, wenn ich Walachisch rede, weil es ist sehr alt und sie hat das Gefühl, es redet ein 100-Jähriger, weil wir offensichtlich die Sprache, die ist sehr archaisch, wie wir sie benutzen. Sie hat sich nicht entwickelt wie Rumänisch und deswegen hören wir uns an wie alte Menschen sozusagen.
Sag einmal was auf Vlachisch. Zum Beispiel, hallo, ich bin Goran, ich lebe in Wien und bin der tollste Modedesigner.
Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sage. Aber hallo, ja, mein Name ist Goran Bugaric, ich bin Modedesigner, ich lebe in Wien.
Ja, mein Name, das bedeutet, ich heiße, weil man sagte, auf Italienisch heißt es
Me chiamo, oder?
Genau, und auf Spanisch heißt es Me llamo.
Ja, genau.
Ah.
Ja, es ist schon sehr ähnlich.
Interessant.
Und dann hatten wir in den 90er Jahren Telenovelas gekriegt.
Ja.
Und in Serbien wurde es nicht synchronisiert, sondern auf Originalsprache.
Ja.
Und so habe ich ein bisschen Spanisch gelernt, weil cool. ich mit meiner Urgroßmutter immer Cassandra geschaut habe.
Was wäre die Welt ohne Telenovelas? Gordon, wir bleiben bei der Sprache. Und wir wissen ja alle, dass es eine Modesprache gibt. Deswegen gibt es einen Quiz.
Ui, ich hoffe, ich werde alles können, weil sonst wird es peinlich.
Nein, also das musst du können. Ich würde gerne wissen, weil ich das öfter schon gelesen habe in irgendwelchen Modemagazinen, was ist bitte diese Ajour-Technik? Oder ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, ja, du hast es richtig ausgesprochen. Das ist so eine Strickart und Weise mit so gelöcherter Strickart und Weise. Das heißt, es ist ein Stoff, ein gestrickter und da sind immer dazwischen so Löcher.
Verwendest du das?
Ich kann leider nicht stricken. Ich kann nähen, ich kann sticken, aber stricken, da war ich zu ungeduldig bei Oma.
Aha, interessant. So, Appliqué.
Appliqué, oh, das ist eine schöne Technik. Das ist, wenn man zum Beispiel Spitzen ausschneidet und auf ein Kleid drauf appliziert sozusagen. Man kann die Spitzen, je nachdem wie sie gemacht sind, es gibt Spitzen, wo man die Elemente, die Blüten oder Blümchen ausschneiden kann und dann kann man das auf ein Oberteil noch applizieren oder einen Rock oder egal wo, auf einen Trägerstoff sozusagen. Man kann es auf ein Tüll, man kann auf ein Satin, das ist ganz egal. Das
du unterrichtest ja in einer Modeschule. Bringst du es denn deinen SchülerInnen auch bei? Oder?
Appliqué, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das ist eher projektbezogen. Wenn jemand schon ein Kleid hat und Spitze, dann auf jeden Fall, dann zeige ich, wie das geht. Es ist mit der Hand sozusagen. Man kann es mit der Maschine, braucht man aber einen Zickzackstich. Mit der Hand ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber auch hochwertiger.
Mhm, interessant. Und Plissé?
Ah, Plissé. Ich liebe Plissé. Plissé ist eigentlich eine Art und Weise, den Stoff in Falten zu legen und unter Druck und Hitze die Falten permanent zu machen. Das heißt, es gibt eine Plissé-Werkstatt in Wien im 8. Bezirk, das letzte leider. Früher gab es viele. Und da bringe ich immer die Stoffe zugeschnitten in gewisse Breite und Länge und die Dame dort plissiert. Es ist, die Plissé-Vorlagen sind aus einem Karton. Der Stoff wird auf diesen Karton gelegt, dann kommt die zweite Schicht Karton und dazwischen bilden sich dann diese Falten. Und dann wird gebunden und in eine Kompresskammer unter Druck und Hitze, einen Tag lang wahrscheinlich, circa einen Tag lang, je nachdem welcher Stoff. Und es ist wichtig, dass der Stoff, man kann alle Stoffe plissieren, aber permanent ist es bei Stoffen, die Polyesteranteil haben, weil dann kann man es auch waschen und es bleibt. Deswegen sind alle Plissé-Röcke, die man kauft, meistens auf ein Kunststofffaser, weil das bleibt dann permanent. Man kann es waschen. Bei Seide und Baumwolle, man kann es plissieren, aber nach dem Waschen ist das dann wieder weg.
Was man alles wissen muss.
Ja, die Fachsprache ist sehr interessant, weil es gibt verschiedene. Man kann die Fachsprache für Schnitttechnik, wenn man Schnitt zeichnet. Man hat Fachsprache für Materialkunde, über die Stoffe oder für Passform. Ja, es ist eine sehr, sehr reiche Sprache, die Modesprache.
Ja, man merkt. Jetzt kommen wir zu einem sehr witzigen Wort. Blasebalgtasche. Bitte, was ist das?
Das ist so eine, ich würde sagen, eine dreidimensionelle Tasche. Die gibt es auch oft bei Cargohosen oder bei diesen Safari-Outfits. Das heißt, die ist im unteren Bereich, hat so zwei Falten und die gehen auf, wenn man was in der Tasche reingibt. Das heißt, sie ist wie eine Blase, sie ist dreidimensionell sozusagen. Es ist nicht so flach, sondern hat ein Volumen.
Also wenn wir jetzt alle eine Cargohose tragen, dann denken wir an Blasebalgtaschen.
Ja, hoffentlich.
Du kriegst auf diesen Quiz eine römisch 1.
Oh, danke, danke, war ich brav.
Wenn jetzt der 14-, 15-, 16-jährige Goran vor dir sitzen würde, was würdest du ihm sagen? Welchen Rat würdest du ihm geben?
Welchen Rat würde ich 14-jährigen Goran geben? Ich würde sagen, plane vielleicht ein bisschen besser.
Plane ein bisschen besser, aha, okay.
Ja, ich war immer sehr spontan und bin noch immer. Deswegen würde ich vielleicht, hätte ich noch einmal die Chance, ein bisschen anders planen. Ich würde zwar alles gleich machen, aber ich würde es vielleicht ein bisschen besser organisieren und planen. Ich glaube, die Struktur, aber das ist, wenn man kreativ ist, halt immer ein bisschen schwierig.
Ich glaube, die spontanen Sachen sind auch immer die besten, oder? Meistens.
Meistens. Es gibt auch ziemlich dumme, spontane Sachen, habe ich auch hinter mir, aber ja.
Das gehört dazu.
Ja, man lernt.
Gordon, was bedeutet Danke oder vielen Dank auf Walachisch?
Das ist wie Rumänisch, es heißt Mulțumesc.
Mulțumesc, lieber Goran, dass du heute da warst.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und vielen Dank für die Einladung. Und ja, es war sehr, sehr, sehr angenehm.
Dankeschön. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt ihr das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
Missing Link.